Das ist «Flirren», ein Podcast über Utopien von Vera und Gami.
Hoi Gami.
Hoi Vera.
Willkommen im neuen Jahr. 2025.
Und ah, stimmt.
Ja, es ist eigentlich erst die erste Woche. Oder jetzt der Anfang von der zweiten.
Ich fühle mich immer die erste Woche so ein schlechter Mensch, weil ich das immer vergesse mit dem «Oh, ein gutes Neues!» Ich schreibe immer alle und Leute alle an, vergesse es und das nicht mehr so. «Oh, und noch ein gutes Neues!» Ah ja, scheiße, das hätte ich, eigentlich, hätte ich jetzt eigentlich müssen. Okay.
Ja. Aber ich finde...
Hey, wäre als gutes Neues!
Ja, gleichfalls. Gleichfalls. Mega schön. Sind wir da zu unserer dritten Folge. Vorgestern am Morgen ist mir in den Sinn gekommen, dass ja in Flirren, und das ist mega lustig, dass mir das noch nicht aufgefallen ist, in Flirren steckt ja Irren. Das habe ich wie noch nicht... Also weißt du, das ist mir wie nicht in dieser Art bewusst gewesen. Und habe gedacht, wie geil ist denn das? Ja, auch wieder so wie ein bisschen der Anspruch, finde ich. So von, was haben wir eigentlich für einen Anspruch mit unseren Gesprächen? Natürlich wollen wir die Welt verändern, ist ja klar. Aber wir wollen ja wirklich auch, wie auch können, drauf losschwätzen und uns auch total irren bei dem.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe von Arte eine Dokumentation geschaut gestern Abend über Utopien.
Aha.
Ja, Sendungsthema Utopien. Mega geil mit einer Utopieforscherin. In Portugal gibt es eine Professur für Utopien. Mm. Die Frau ist so cool. Auch wenn ich mir so eine Utopieforscherin vorstelle, ist einfach so eine strahlende Person. Mega sympathisch. Genau, und die hat noch spannende Sachen gesagt. Jetzt auch noch von wegen Irren. Hat sie so ganz klar von ja, Utopie. Zum einen, also das sage ganz klar, dass meine Utopie kann nicht deine Utopie sein kann und wir müssen davon wegkommen. Ja. Das Gefühl, es gäbe die Utopie, die sich dann alle irgendwie daran richtet oder so. Der eine in dieser Dokumentation sagt sogar, wenn du jemanden hörst, der das Gefühl hat, eine Utopie müsse für alle sein, dann renn. Weil es halt schnell in etwas Totalitäres hineinkommt.
Ich finde auch, es ist doch so ein bisschen meine Utopie, deine Dystopie. Also irgendwie, es geht mega schnell das, was du als super toll und ah ja, wenn alles so wäre, denke ich so, oh mein Gott. Das will ich lieber nicht.
Ja, genau. Und sie hat auch noch schön gesagt, ich glaube, das haben wir in unserer Utopie-Folge auch angesprochen, aber ich habe es nochmal schön gefunden, um das nochmal so zu hören, jetzt gerade in dieser Zeit, weil ich habe ehrlich gesagt Utopie-Folge angefangen zu schauen, weil ich vorher nie eine über den Putin und eine über den Trump und so gesehen habe. Und ich dachte, nein, jetzt geht es nicht mehr. Und sie hat wie noch schön einfach gesagt, man muss sich das halt nicht als irgendwie Kampf von Gut und Böse oder eigentlich wie wir es auch bei der Erzählungssendung davon hatten, anschauen, als so eine Heldenreise, sondern es ist halt wie ein Feld von ganz vielen Akteuren, wie ganz viele Leute im Raum und alle ziehen ein bisschen in eine Richtung und es gibt positive und negative, ganz verschiedene Richtungen und man kann nie sagen, oh, es geht jetzt einfach nur in die schlechte Richtung, sondern es gibt halt im Moment Akteure, die ziehen in eine für uns schreckliche Richtungen zurück zu Krieg und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ganz viele Bestrebungen auf der ganzen Welt, die in andere Richtungen ziehen. Also das ist eigentlich immer der Prozess. Ja. Und ich habe das gefunden, so, ja, das kann man sich eigentlich gut so vor Augen halten.
Ja, mega. Also eben, ich glaube auch, dass jetzt gerade wir da und unsere Generation, also wir leben wirklich viel. Also ich empfinde so, dass ich viel freier bin im Entscheiden, wie ich mein Leben möchte leben, als ja, jetzt zum Beispiel meine Grosseltern. Oder diese Sachen finde ich schon, dort muss man schon auch immer wieder so ein bisschen justieren, eben was tun wir auch kritisieren, anprangern und eben müssen wir auch, aber wo können wir wirklich auch in das hineingehen und schauen, hey, was haben wir auch schon. Ja, was hat sich auch entwickelt und wo sind wir sozusagen in einer ganzen Lineage von Generationen, die eben zum Beispiel für mehr Freiheit oder für mehr Recht für alle möglichen AkteurInnen gekämpft haben und dass wir ja, wie dort einfach dran sind. Ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass du mir gestern Abend spät eine Sprachnachricht geschickt hast. Wir wollten ja eigentlich vorgestern aufnehmen und dann war ich krank gewesen und habe dir geschrieben, dass ich einen Magen-Darm-Käfer habe. Und bin dann aber irgendwie auch schnell wieder gesund geworden, weil ich das Privileg hatte, um einfach ganz, ganz viele Stunden schlafen zu können. Und dann haben wir gesagt, also komm, morgen passt. Und dann hast du mir die Nachricht geschickt und mich darum gebeten, wenn ich dann komme, um einfach meine Hände gut desinfizieren. Hast du mir wie nochmal so ein bisschen ein Update gegeben in Hygiene und wie das so genau ist mit diesen Verdauungsbakterien. Und ich habe auch so ein bisschen gemerkt, es ist dir auch so leicht unangenehm gewesen, das zu machen. Mm-hmm. Und gleichzeitig hast du gefunden, mal, ich mache das jetzt einfach, weil hey, meine Family hat einfach alle halb Jahr einen Magen-Darm-Käfer in der Familie und bei 5 Leuten ist das einfach wirklich der Pain. Und ich habe das so cool gefunden. Also einerseits auch, dass du mir vertraust, dass ich dir das nicht übel nehme. Das hat mich auch einfach aus so rein dem Aspekt hat es mich irgendwie gefreut. Aber es hat mich auch gefreut, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich auch wie ja, eine Art etwas, wo man in einer Gemeinschaft eigentlich muss machen. Dass man eigentlich so Bedürfnisse anmeldet und sagt, hey, es ist mir super wichtig, dass du dich so und so verhaltest. Und wenn du zu mir heimkommst, eben ich komme ja wie zu dir heim, dann brauche ich das und das von dir. Und ja, wir reden heute über Gemeinschaft und finde wieso das Thema, wie verhalten wir uns so gesundheit-krankheitsmässig miteinander, das hat für mich mega, mega viel mit Gemeinschaft zu tun.
Danke, dass du es angenommen hast. Also, in dem Fall. Legen wir los mit Gemeinschaft.
Yes.
Wir haben nicht viel in der Vorbereitung uns jetzt austauscht, wer was macht. Aber es hat so, das habe ich sehr lustig gefunden, eine kurze Abtausch irgendwie mal gegeben, wo wir uns sonst gesehen haben. Wegen dem bin ich jetzt mega gespannt auf diese Sendung, weil ich irgendetwas gesagt habe, ja, jetzt, ich lese gerade ein Buch über Einsamkeit und dann habe ich irgendetwas von Gesellschaft erzählt und so. Und dann hast du mega müssen lachen. Und dann hast du irgendetwas gesagt von, ah, das ist jetzt typisch mir, weil, ja, bei mir geht es mehr so um Flechten und Pilz. Also ich kann mir ein bisschen vorstellen, welche Richtung das geht. Du musst auch nicht mit dem Bild anfangen. Aber ich dachte, ach so geil, du kommst von einer ganz anderen Richtung.
Ja, auch ein bisschen extra. Also ich finde, wir können auch gerne auch über Gemeinschaft zwischen Menschen reden. Haben wir jetzt auch gerade schon ein bisschen. Aber ja, ich kann tatsächlich aus meinen Interessen und auch meinen Berufen und so das, was mich mega flasht und im Moment auch einfach umtreibt, ja, möchte ich heute fest über Gemeinschaft von Menschen und anders als Menschen oder Gemeinschaft von eben Menschen und Tieren oder Menschen und mehr als Menschen. Da gibt es ja ist so ein bisschen, was sind das für Wörter, die man da braucht. Und ich tue jetzt mal den einen Begriff einführen von der Donna Haraway. Mhm. Und ich bin ja selber sehr überrascht, dass wir jetzt schon in der dritten Folge sind und wir noch nie über Donna Haraway geredet haben. Und es ist mir einfach nochmal bei dieser Reflexion jetzt zu dieser Sendung ist mir das so aufgefallen. Ich habe doch letztes Mal gesagt, ja, vielleicht ist das Gedicht über die Fester und die Utopie und Konfetti, vielleicht ist das so ein Anfang gewesen oder so ein Funke für unseren Podcast. Und ich finde das allgemein ein sehr spannendes Thema. Wann und wo und wieso hat etwas angefangen? Und man kann eigentlich dann immer wieder zurückgehen. Und ich würde sagen, ein anderer Anfang von unserem Podcast ist der Moment, wo du mir das Buch «Unruhig bleiben», «Staying with the Trouble» von der Donna Haraway geschenkt hast. Und ich würde tatsächlich sagen, für mich gibt es ein bisschen ein Leben vor du mir das Buch geschenkt hast und das Leben nach du mir das Buch geschenkt hast.
Oh wow.
Ja, es war wirklich ein oh wow Erlebnis für mich, das Buch zu lesen, weil ich habe es wirklich nicht gekannt. Und ich meine, es ist nicht lange her, es ist jetzt irgendwie 2-3 Jahre her. Und ich habe ja dann irgendwann gecheckt, dass das so in vielen Milieus, eben gerade so, wenn es auch so ein bisschen in Richtung Kunst und Kreativität geht.
Ja, Kunst und Theatermilieu ist das Buch vor 5 Jahren etwa der Knaller gewesen. Ja.
Und ich habe das halt, ja, ich habe das nicht mitbekommen. Ich bin dort wie, ich habe dort zwar sicher manchmal kleine Zehen ja auch drin, eben durch alle meine familiären Verbandlungen und auch durch gewisse Leute, die ich gut kenne, zum Beispiel dich. Aber sonst ist das, obwohl ja Donna Haraway eben auch ganz fest so den biologischen Blickwinkel hat, sich vor allem mit Biologie und mit Tieren und mit Pflanzen und Zusammenleben eben mit Gemeinschaft eigentlich von ökologischer Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, beschäftigt, ist das zum Beispiel in meinem Studium mit ganz vielen sehr kreativen, sehr politischen, sehr tollen Menschen. In Wädenswil habe ich Umweltingenieurin studiert. Dort ist das zum Beispiel nie, also mir ist das dort nie begegnet.
Es macht schon Sinn, weil ich habe das Buch auch schon mit Leuten diskutiert aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und sie schafft halt null mit irgendwie naturwissenschaftlichen Parametern oder so. Sie ist eigentlich, also vielleicht mal noch zu der Donna Haraway, Philosophin.
Ja, Wissenschaftsphilosophin.
Wissenschaftsphilosophin. Aus Amerika. Und was ich bei ihr total spannend finde, das macht vielleicht jetzt... Ich bin nicht auf Donna Haraway vorbereitet. Aber ich habe dort gemerkt, im Austausch eben Leute aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, es macht Sinn, dass sie mehr in der Kunstszene gelesen wird, weil sie ist völlig drüber. Es geht ihr null darum, ob wir jetzt schon, darum passt es zu Utopien, aber ob wir jetzt schon an dem Punkt sind, uns zu überlegen, uns mit anderen Lebensformen eins zu werden. Das ist nicht auf einem naturwissenschaftlichen Punkt von was ist der Forschungsstand, ist das möglich? Sondern es ist einfach ins Utopien, ins Blaue raus eigentlich so.
Ja, und gleich arbeitet sie, Art, sie arbeitet mega fest mit Science Fact. Das ist einer von ihren wichtigen, von ihren 5 SF, was sind's? Begriff. Sie arbeitet mit diesen 5 SF-Begriff, also Science Fiction, wo wir auch schon darüber geredet haben, dann spekulativer Feminismus, String Figures, also von dem Spiel so far bis jetzt. Und dort ist auch der Science Fact drin. Und ich finde schon, wenn ich sie lese, es geht nicht nur um sozusagen fantastische Hirngespinst. Das geht es unter anderem auch, aber es wurzelt schon in einer wissenschaftlichen, also in einer, sage ich jetzt, westlich-naturwissenschaftlichen Arbeitsweise. Mhm. Und ich sehe mega, was du meinst, dass es wie für dich auch Sinn macht, dass sie eben für naturwissenschaftlich denkende und handelnde Menschen, ja, ist sie tatsächlich wahrscheinlich wie einfach, sie arbeitet in anderen Feldern und trotzdem hat es mich mega erstaunt, dass, ja, dass das irgendwie nie bis zu mir angekommen ist. Mhm. Und hat es wie, ja, mein Denken, also darum sage ich wie vorher und nachher, es hat wirklich mein Denken so mega fest aufgemacht. Mhm. Also so, es hat so Räume geschaffen, wo ich völlig so war, wow, ah, das, so könnte man es auch anschauen. Oder so gleichzeitig so ernsthaft und so drängend und aber auch verspielt und kreativ könnten wir eigentlich unsere Lebensweise beackern. Ich glaube, das hat mich mega geflasht.
Mir ist es extrem so gegangen. Ich finde, es gibt wenig Bücher, wo einem das passiert, dass ich beim Lesen nie gewusst habe, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Also, was mega spannend und auch ein bisschen anstrengend macht. Weil sonst hast du irgendwie so das Gefühl, ah, okay, das ist der Standpunkt vom Autor, der Autorin, das geht in diese Richtung. Autorenperson. Und bei Donna Haraway ist es einfach, denkst einen Satz, wow, ja, da kann ich voll mitgehen, so stelle ich mir die Gemeinschaft auch vor. Und dann im nächsten Satz denkst du, ah, okay, was Mhm. Also ist, ich habe jetzt kein Beispiel, ich bin nicht vorbereitet auf die Online. Aber hey, aber erzähl du von der Gemeinschaft. Oder was
du... Also ich habe eben gedacht, wenn du jetzt so, ein bisschen so sagst, hey, du bist ja nicht auf das vorbereitet, dann was hast denn du mitgebracht? Weißt du, vielleicht können wir es nachher so wie ein bisschen miteinander
verbinden.
Zwirbeln. Ja. Können wir das Vaterspiel hin und her geben?
Vaterspiel ist auch ein Bild von der Donna Haraway. Sie gibt immer Fäden hin und... Also, kannst du das gut erklären?
Ja, es gibt ja wie... Als Kind habe ich das einmal gespielt. Da hast du eigentlich du hast eine Schnur und die Schnur vielleicht so 50 cm lang und dann machst du das Knöpfchen drin, sodass es eigentlich einen Kreis gibt, also einen Schnurkreis.
Und dann nimmst du es immer gegenseitig ab und dann gibt es ein neues Bild.
Genau, also du machst dann mit den Fingern, gehst so rein und machst irgendein ein Muster und dann kann ich dir es anheben und du kannst dann mit deinen Händen eigentlich das Muster zu dir nehmen, also das Vaterspiel nimmst du zu dir und dann hat es gesehen anders aus. Aber du hast wie meins übernommen und nimmst es zu dir und jemand anders oder ich kann es dann wieder von dir übernehmen, aber es ändert immer die Form. Und das ist auch das.
Gedankenbilder.
Das meint sie halt auch mit Ideen oder mit Gedanken, dass wir eigentlich immer etwas voneinander übernehmen und dass es dann immer auch wieder andere Formen annimmt. Genau. Und wenn du jetzt vielleicht noch
mein
Vaterbild, dann sind wir gespannt, was dann kommt.
Ich bin wie von einer anderen Seite dann schlussendlich dran angegangen. Eigentlich von der Negativseite. Vom Thema Einsamkeit. Oder sagen wir es so, ich habe das Buch «Das Zeitalter der Einsamkeit» von der Norina Hertz. Sie geht dem Phänomen von der Einsamkeit nach. Und das hat ja viel dann eben damit zu tun, dass Leute aus dieser Gemeinschaft, wo wir darüber reden wollen, rausfallen. Ich komme wieder mit unseren Urahnen und mit den Hormonen.
ja, ist doch cool. Ja.
Und zwar, wenn wir einsam sind, dann, weil wir ja ein Herdentierli sind, ist das eigentlich, wenn wir verloren gehen von der Herde, kann man das wirklich körperlich nachweisen, dass wir im Dauerstressmodus sind. Was ich sehr eindrücklich gefunden habe, also der Cortisolspiegel, das ist wie der Hormon, ist bei Leuten, die sich einsam fühlen, extrem viel höher.
Ja.
Und das hat einfach wahnsinnig viel, also ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber körperliche Folgen wie Bluthochdruck, Risiko zu Depressionen, viel schlechtere Abwehr gegen alle möglichen Krankheiten. Also der Körper ist halt wirklich gestresst, wenn er im Dauerstressmodus ist. Und ich finde so diese Art Statistiken immer ein bisschen zweifelhaft, aber es geht so in die Richtung, dass es doppelt so schädlich ist wie Übergewicht und wie wenn man 15 Zigaretten am Tag raucht.
Ja. Also so wie wenn man übergewichtig ist oder Zigaretten raucht und eigentlich es, wie irgendwie sozial gut eingebettet ist und so wie so getragen ist in der Gemeinschaft, dass das eigentlich sozusagen die negativen Aspekte mega gut auch wieder kann.
Ja, eben das macht dann so ein bisschen schwierige Rechnungen auf und bis das jetzt genau herausgefunden haben, weiss ich auch nicht. Genau, nein, ich meine, es ist eigentlich erstaunlich wenig Thema, für das, dass man dann das mega Zeug aufmacht mit dem Rauchen oder mit ganz vielen Sachen, was jetzt, oder Übergewicht bei den Leuten oder bla bla bla, was das Gemeinschaft kostet. Die Allgemeinheit, finde ich es eigentlich noch krass, wie wenig gemeinschaftlicher Zusammenhalt geredet wird, wenn man das ja sogar, ist jetzt nicht der mir sympathischste Weg, aber man kann es ja sogar gesundheitspolitisch belegen, dass das ein riesen Problem rein von diesem Aspekt her ist. Das hat mich jetzt noch überrascht.
Ja.
Genau, und gleichzeitig, da kommt man dann noch auf Gemeinschaft, also wie nachweislich auch schon ganz kleine Begegnungen, also wenn man die Nachbarn grüßt oder so. Jetzt gar nicht unbedingt endlose Gespräche oder jetzt lange Begegnungen, das Gefühl von der Einsamkeit mindern können und dann eben der Stresslevel wieder sinkt, wenn man sich so aufgehoben fühlt. Und irgendwie spannend habe ich gefunden, dass es gibt so Forschungen zu sogenannten blauen Zonen. irgendwo einfach so einen Spot gibt, wo die Leute wahnsinnig viel älter werden als überall sonst. Und dort hat man mega rumgeforscht und dann hat man es aber wie nicht so können, also irgendwie auf Essen oder...
Ja, ich sage, ist das nicht das Olivenöl?
Sind eben das nicht Olivenöl-Bubbles?
Eben
scheinbar...
Eben nicht.
Eben nicht. Eben nicht, weil es gibt auch so einen Ort in Japan und so weiter und dort haben sie kein Olivenöl. Ja. Also man hat es nicht können auf der Ernährung so richtig festmachen. Das Einzige, was man jetzt mittlerweile so sagt, wo man sich sehr sicher ist, ist, dass das Orte sind, wo sehr eng zusammenhebende Gemeinschaft haben.
Was mich jetzt ein bisschen Wunder nimmt, einfach weil ich selber würde jetzt behaupten, dass ich ein Mensch bin, der grundsätzlich sozial recht gut eingebettet ist. Mhm. Und gleichzeitig kann ich kenne das Gefühl von mich einsam fühlen mega gut.
Mhm.
Also es gibt so viele Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich mich einsam gefühlt habe. Und jetzt die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, sind wie, haben für mich jetzt mehr suggeriert, okay, entweder man lebt tatsächlich wie ziemlich abgeschottet von anderen Leuten und vielleicht trifft man mal eine Nachbarin und die ist dann ein bisschen freundlich zu einem. Oder man ist eben eingebettet in eine Gemeinschaft. Aber geht es dort in diesem Buch schon auch um das Gefühl, von, also dass man wie auch in Gemeinschaft sozusagen sich einsam fühlen kann? Oder sind das dort auch zwei verschiedene Sachen? Weißt du das?
Es kommt beides drin vor. Ich habe mich jetzt mehr mit dem Teil so vom gesamtgesellschaftlichen Entwicklung einfach auch beschäftigt. Ja, es ist jetzt die Frage, wie... Das ist, also sie bezieht das klar mit ein. Das Gefühl von der Einsamkeit muss nicht mit den Umständen zusammenhängen.
Ja.
Aber ich glaube, das, wo man jetzt davon redet, wo du wirklich dann so ein bisschen im Durchstress bist, ist schon aus einer Einsamkeit raus, die ein bisschen grösser
wo wirklich ist. Eine soziale Einsamkeit ist, dass du wirklich keinen Zugang eigentlich hast zu einer Gemeinschaft, zu einer sozialen Bubble, sage ich jetzt mal.
Ja. Würde ich jetzt sagen. Aber eben, das ist so etwas mit dem... Da weiss ich jetzt nicht, wie die Statistiken gemacht sind und habe mich das auch gefragt.
Ja, weißt, nein, ich glaube, wieso dass ich das frage, ist, weil ich ein bisschen meine These oder meine Behauptung ist, dass wir in unserer Gesellschaft, dass ein Narrativ eigentlich auch ist, dass wir als Menschen, also dass ich als einzelner Mensch eigentlich wie so eine für mich abgeschlossene Einheit auch bin und dass eigentlich, egal wie offensichtlich das ist, wie fest ich verbunden bin mit anderen Menschen, wie fest ich verbunden bin mit anderen Lebewesen, dass es eigentlich eh nie so ist, dass ich für mich ein Individuum bin. Und dass trotzdem wir eigentlich ganz fest in unserem Kopf hinein und halt durch die ganze Sozialisierung von hunderten, tausenden Jahren von Patriarchat und so dem dualistischen Denken auch, von wegen eben entweder man ist das oder man ist das und es gibt Kultur und es gibt Natur und es gibt Menschen und es gibt nicht Menschen, dass eigentlich wir tatsächlich etwas in uns drin haben, wo uns eigentlich ständig sagt, dass wir ja doch eigentlich im Endeffekt sind wir ja eigentlich doch ganz allein.
Ja.
Wir reden uns eigentlich alle ständig ein, dass wir irgendwie doch eben alles müssen alleine können und dass wir auch wie irgendwo durch auch recht einsam sind, in gewissen Momenten.
Mhm.
Und darum habe ich wie, ich finde, das muss sich überhaupt nicht ausschliessen im Sinne von, ich glaube auch, dass wenn ich jetzt mit vielen Menschen auch zu tun haben und nähe Beziehungen haben, dann ist das niemals so krass, das Gefühl von Einsamkeit, wie wenn ich vielleicht tatsächlich eigentlich kein Umfeld habe, keine Freundinnen habe, praktisch nichts zu tun habe mit Nachbarn. Also, dass das nochmal ganz ein anderer Stress ist, wie du es jetzt vorhin genannt hast.
Ja, ich habe das schon so erlebt, weil ich das zweimal hatte, als ich ins Ausland gezogen bin.
Mhm.
Und dann halt in einer neuen Stadt. Du kennst einfach niemanden. Anfänglich mal und dann hast du irgendwie so ein, zwei Kontaktpersonen, die über das Wohnen oder was auch immer dann der Fall ist, irgendwie einen Kontakt zu dir haben. Ja, es fehlt halt das Netz.
Ja.
Es fehlt das Netz. Du hast dann nur so einzelne Ankerpunkte und denkst, dem kann ich jetzt auch nicht täglich anrufen. Also,
ja.
Von dort her, ja, ist es vielleicht auch dann etwas Strukturelles ein Stück weit im eigenen Alltag, wo das auch nochmal ausmacht.
Mhm.
Oder einfach verstärkt, mhm. ich weiß nicht. Aber ich finde es spannend, was du gesagt hast, dass das Bild von, wie hast du es jetzt formuliert, dass man sagt, man ist eigentlich immer allein. Habe ich jetzt, also ich glaube, das stimmt. Und das ist, das habe ich gestern auch gelernt von der Utopie-Professorin.
Ah ja?
Ja. Es ist nämlich nicht der Gegensatz Utopie und Dystopie,
ja.
wie man würde meinen, sondern Dystopie zielt eigentlich wie Utopie, also es zeigt zwar das Negative auf, mhm. aber es zielt auch darauf ab, dass man auf etwas Besseres kommt. Es ist ja wie ein Warnhinweis in die Richtung, wenn man nicht gehen.
Mhm.
Also hat es eigentlich das gleiche Ziel wie die Utopie, von dem her sind es verwandter, als dass man denken würde. Sonst der Gegenpol zu diesen zwei,
ja.
oder zu Utopie,
ja.
ist die Anti-Utopie. Und Anti-Utopie mhm. sind genauso narrativ wie jeder Staat für sich allein.
Ja.
Oder die ganzen kapitalistischen Ideen, die wir heute glaub, auch so das Gefühl haben, es ist genau so und nicht anders und wo uns davon abhalten, auf etwas zum Beispiel eben Gemeinschaftliches ja. oder Positives zu kommen.
Also so das Bild von, es ist gar nicht anders möglich.
Genau.
Ich glaube, das eigentlich ist für mich genau, da komme ich auch zum Beispiel ganz fest zu der Donna Haraway, einmal,
mhm.
so, wo ich wie merke, in dem Schreiben, rein, obwohl, man, eben, obwohl auch immer betont wird von ihr, ja, dass wir, eben, wir leben im Abgrund oder am Abgrund, aber es ist nicht in Stein gemeißelt und es ist wie... Es ist nicht einfach so und muss so bleiben, weil es einfach Gott gegeben oder was auch immer, eben Kapitalismus gegeben so ist, sondern wir können uns andere Welten vorstellen und wir können andere Welten jetzt da in diesem Moment auch leben.
Ich denke, ich habe mir so vielleicht Anti-Utopien kommen, glaube ich, oft dann zum Zug, wenn jemand sagt, ah, das ist doch utopisch.
Mhm.
Das ist eigentlich, glaube ich, ein ja. recht treffsicherer Punkt, wo man kann sagen kann, ah, Anti-Utopie. Also ein Anti-Utopie-Glaubenssatz, der da zum Zug kommt. Ich glaube, wir stecken alle eben bis oben voll mit denen. Also das mit, wir sind eine abgeschlossene Einheit und das muss eigentlich gar nicht so sein als Lebensgefühl. Das ist mir jetzt zum Beispiel gar noch nicht in den Sinn gekommen, aber es stimmt. Also.
Mhm. Und ich glaube, dort ist für mich, kommt eben wie der Aspekt von, wie erleben wir dann gemeinschaftlicher, wo ich jetzt Lust gehabt habe, um darüber zu schwätzen, so wie erleben wir dann gemeinschaftlicher mit den auch mit den nicht menschlichen Wesen zusammen?
Und ich glaube, ich kann dort eine Brücke bauen.
Ja, versuch dich an dieser Brücke.
Und zwar ist mir beim Nachdenken über Leben in Gemeinschaft aufgefallen, dass ich bis jetzt, glaube ich, ein bisschen mit Fehldenken aufgesessen bin. Und zwar habe ich zwar in extrem vielen Gemeinschaften gelebt, also WGs, Zirkus und so weiter, wo sehr gemeinschaftsorientiert passiert ist.
Ich habe auch immer eigentlich an WGs, habe ich gedacht, das ist für mich ein bisschen so für unser Leben, glaube ich, am ehesten ist die WG wie das, die Gemeinschaft, wo wir am Menschen wieso darüber reden, ah, was hast du für Erfahrungen, was habe ich für Erfahrungen und wie haben wir das einmal gemacht und was ist einmal wichtig? Und, weißt, so, genau, wie tun wir uns aufeinander beziehen und wie gemeinschaftlich leben wir wirklich zusammen? Das ist mir auch immer wieder durch den Kopf gegangen, so das Reflektieren über WG.
Ja, und dort ist mir aufgefallen, dass ich mega unterschrieben habe. Das sehen wir dann auch bei diesen Suchanzeigen für WG-Mitglieder und so, dass ich total gesagt habe, ja, für eine gute Gemeinschaft muss man sich mit den anderen verstehen. Und ich glaube, das Verstehen ist so ein Schlüsselmoment. Und für das Verstehen hätte ich wie vorausgesetzt, dass die ja doch zu einem relativ hohen Anteil meine Werte teilen.
Mhm.
Das, eben bei so WG-Castings oder so ist das ja immer so ein bisschen, hast du so ein bisschen, vielleicht gar nicht nur extra, aber hast schon so ein bisschen geschaut, ja, komm, schlussendlich kommt man aus der gleichen Bubble. Man hat schon eine Lässig gefunden, wenn jemand das nicht ist, aber so gewisse und eigentlich recht viel Wert haben schon müssen stimmen. Dann ist mir jetzt aufgefallen, dass das sehr ja, vielleicht kopflastig und gesprächsbasiert ist. Und ich jetzt im Quartier, wo ich wohne und mit den Kindern und so gemerkt habe, dass ich eigentlich jetzt sehr in einer Gemeinschaft bin und das wahnsinnig schön finde, aber in einer Gemeinschaft, wo mit Leuten, die uns eigentlich nichts anderes verbinden, als dass wir am gleichen Ort wohnen. Und dass das aber gleich eine sehr tragende Gemeinschaft ist und extremes Vertrauen da ist. Mhm. Also ich würde ganz vielen da in der Umgebung, weiss ich kann im Notfall rufen und meine Kinder dort abgeben, was ja ein riesen, also was wunderschön ist. So. Es ist wie so ein sehr, ja, ich kann es noch nicht ganz fassen. Es ist vielleicht, wahrscheinlich denken jetzt viele, die auf dem Land oder so aufgewachsen sind, so, aber auch, hat sie das auch noch entdeckt, die Art von Gemeinschaft. Aber ich habe für mich, glaube ich, wirklich festgemacht, es ist, glaube ich, sehr handlungsorientiert. Ja. Also es geht sehr viel darum, eben, dass man sich einfach einen Grundboden gibt mit Handlungen primär. Also man hilft sich gegenseitig, genau. Man, ja, wirklich Handlungen im Sinne von, man lehnt sich die Hände aus, wo sich helfen. Oder
man lehnt sich ein Ei aus, oder? Also ja, so, ich genau. Gehe schnell über und hol etwas, was ich brauche.
Man, ja. Man einigt sich eigentlich auf sehr grundsätzliche Bedürfnisse oder so, wo man sagt, du brauchst ein Ei, ich brauche ein Ei, wir sind beides Menschen. Manchmal brauchen wir Eier oder Backpulver und ja. Darum helfen wir uns. Und das ist schon das, ein wahnsinniges Vertrauen und eben ein Gefühl von Gemeinschaft kann bauen. Mhm. Das ist für mich eigentlich fast ein bisschen bestürzenderweise eine neue Erfahrung in diesem Ausmaß, weil ich das sonst eher mit Leuten geteilt habe und ich hatte das Gefühl, dass das sonst...
Ja, dass es vielleicht deine Freundinnen sind. Oder? Ja. Oder genau. Einfach eben Leute, die ein bisschen ähnlich denken wie du.
Ich hätte und der Bogen, ja, genau, für mich wäre das Handlungsbasierte, also das ganz Basische drin von so gewissen Grundbedürfnissen oder so, die man vielleicht teilt. Und ich mir jetzt überlegt habe, ja, bis wie weit geht das mit anderen, eben, wenn du jetzt sagst, von Gemeinschaft auch mit der Natur oder so. Also wenn ich einen Garten pflege oder so, gebe ich dort ja auch etwas rein, was ich mache. Und der Garten gibt etwas zurück, was er macht.
Ja. Ich glaube, ich bin hängen geblieben bei dem, was du gesagt hast, ja, das, was euch jetzt halt da in diesem Quartier verbindet, ist, dass ihr am gleichen Ort lebt.
Mhm.
Und ich glaube, das ist für mich, ob ich jetzt einen Garten habe oder nicht, ich habe das Privileg, dass ich einen Garten habe und dass ich tatsächlich wie kann Einfluss nehmen auf, wie sieht jetzt das Eckli aus und schneide ich jetzt die Brennnesseln wirklich schon im Herbst ab, aber mit der Zeit halt durchs Beobachten merken, ah nein, eigentlich genau über den Winter ist es mega cool, wenn die Sämli wie noch stehen bleiben, dass gewisse Vögel dann nie kommen picken. Und es sieht dann zwar den ganzen Winter ein bisschen chaotisch aus und ich habe immer wieder auch ein bisschen das Bedürfnis, um ein bisschen mehr Ordnung zu machen und um das ein bisschen zurückzuschneiden. Aber dort auch wie so in dieser Aufmerksamkeit halt bin und merke, ah, da leben halt wie noch andere, leben da auch an dem gleichen Ort, sie teilen mit mir wie den Lebensraum. Und wie kommen wir eigentlich in eine Art von Zusammenleben rein? Und dort sehe ich einerseits auch wieder so ein, es ist ja auch eine Medizin gegen die Einsamkeit zum Beispiel. Also wenn du wirklich so merkst, so, wow, jetzt kommt wie so die Welle von, wow, ich fühle mich eigentlich mega allein. Und ab dann, wo ich wie so gemerkt habe, hey, ich bin ja seit ich ein Kind bin ich mega mit den Pflanzen verbunden. Und ich kann tatsächlich auch mich diesen Pflanzen wie in einer Art von Kommunikation, die sich unglaublich fest von der menschlichen Kommunikation unterscheidet. Ich kann mich wie zuwenden und merke auch, hey, jetzt bin ich wie nicht mehr auf die gleiche Art einsam. Und klar, ich habe auch immer gemerkt, es ist etwas anderes, Gemeinschaft mit. Es tut nicht alles heilen, alles Gefühl von Einsamkeit, aber es ist auch ein Teil von sich gleich irgendwie verbunden fühlen. Das eine ist wie das, dass ich wie das Gefühl habe, ja, mal, es ist möglich, um wie Gemeinschaft zu leben, um wie in einer neugierigen Praxis, um nochmal Donna Haraway zu zitieren, um in einer neugierigen Praxis diesen anderen Wesen gegenüber sich verhalten. Und gleichzeitig ist es auch immer auf eine Art heikel, sage ich jetzt mal. Das finde ich schon auch ein wichtiger Aspekt. Und gerade weil ich nicht ein Gegenüber habe, einen anderen Menschen habe, den ich vielleicht mit dem schwätze und wo der andere Mensch mir auch kann, vielleicht auch seine Grenzen aufzeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin eine leidenschaftliche Spurenleserin, Tierspurenleserin. Und das ist auch eine Praxis, wo ich, also eine wunderbare Praxis, um sich zu verbinden mit anderen Lebewesen, die mit mir den Lebensraum teilen. Und wenn ich dann in der Nähe unterwegs bin, im Winter, im Wald und im Winter, wenn es Schnee hat, sehen wir ja die Trittsiegel von den Tieren wahnsinnig schön. Und auch das ist dann wie so eine Art von «Wow, ich kann wirklich herausfinden, wo läuft jetzt das Reh zum Beispiel durch? Wie verhält sich das? Wo geht es hin?» Und wenn ich immer mehr in diese Art von Praxis hineinkomme, dann werde ich auch immer leiser. Und normalerweise laufen die Menschen auf den Weg durch den Wald. Und dann wissen auch die Rehe, die Menschen laufen eigentlich immer dort durch. Und meistens sind wir auch relativ laut. Und dann wissen die Rehe schon von Weitem, dass sie sich einfach schnell hinter den nächsten Busch verziehen. Und wenn wir dann durchgelaufen sind, können sie wieder vorkommen und weiter am Efeu fressen. Wenn ich aber so leislig werde und so aufmerksam und dann diesen Spuren angehe, dann passiert es mir einfach öfters, dass ich halt viel näher an die Rehe ankomme und schlussendlich sie dann zum Beispiel verscheuchen, aufscheuchen. Und das meine ich mit wirklich in Verbindung gehen und wie der Tier zum Beispiel näher kommen, ist auch eine heikle Praxis im Sinne von, dass es auch kann aufdringlich oder wie eine Art von Übergriffig auch sein, dass ich plötzlich stehe ich dann halt vor dem Fuchsbau und gehe dann halt mega interessante Spuren anschauen und frage mich, sind sie jetzt auch gerade in der Höhle oder wer wohnt überhaupt da oder ist jetzt gleich der Dachs oder nicht und gehe vielleicht jeden Tag dort hin und merke dann irgendwann, hey, Moment mal, das ist eigentlich vielleicht gar nicht schlecht, dass ganz viele Leute das auch gar nicht sehen, weil wenn wir jetzt alle die ganze Zeit würden vor dem Fuchsbau rumhängen,
fände der Fuchs nicht so cool.
Genau. Und das meine ich auch mit so, ja, ich bin voll für die Verbindung und irgendwie die Praktiken entwickeln, um irgendwie wie eben mehr wirklich versuchen zusammenleben. Aber es gibt auch dort wie so Glattis, wo wir auch uns zu weit rausbewegen oder wenn wir halt dann gleich in dem Sinne wieder völlig unreflektiert sind, dann können wir in dem Sinne auch schaden. Eben, wenn man ein Reh im Winter, wenn es viel Schnee hat, aufscheucht irgendwo, kann es sein, dass es so viel Energie verliert mit Flüchten, dass es den Winter nicht wird überleben. Genau, das ist noch mein Plädoyer zu heikle, aber auch mega schöne Art von, ja, wie wir eigentlich unseren Lebensraum eben teilen mit auch mit den Nicht-Menschen. Und ich finde aber das, was du gesagt hast, eben mit vielleicht ist es gar nicht die Essenz vom gemeinschaftlichen Leben, dass wir uns nur mit diesen Leuten eigentlich die ganze Zeit umgeben, die genau gleich denken wie wir. Ich glaube, das ist schon ein unglaublich wichtiger Aspekt.
Ich finde es gerade spannend, weil, dass du das ansprichst mit dem Heikeln von diesen Natur- Mensch.
Ja.
Beziehungen. Weil, also ich habe das extrem, ich bin ja auch nicht so Naturmensch. Hätte ich, glaube ich, bei Haustieren schon rechte Ambivalenzen. Ja. Weil, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil Donna Haraway, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es, glaube ich, irgendwo in meiner Bibliothek stehen. Es hat mich irgendwie doch fasziniert. Donna Haraway hat ein Buch geschrieben über ihre Beziehung zu ihrem Hund.
Ja.
Und ich habe das Buch nicht gelesen, aber die Beziehung muss sehr nah sein.
Ja.
Es ist anscheinend ein riesen Lobding über eben, wie sie in die Verbindung mit ihrem Hund eingeht. Und es ist echt ein Ding wie der Donna Haraway. Ich glaube, das ist ja das, was ich vorher auch beschreiben wollte, dass man immer wieder denkt, in welche Richtung biegt sie ab? Das habe ich jetzt nicht erwartet. dass sie halt sehr eine eigenwillige Vermischung hat von Natur. Sie kann extrem hineingehen in Natur und wie, eben, wie man sich mit der Natur verbindet. Und dann denkt man so, ah, ja, ich weiß in welche Richtung das geht. Und als Nächstes will sie sich irgendwie mit einem Roboter genauso verbinden wie mit der Natur. Was irgendwie in unserer Gesellschaft nicht die Sachen sind, die man normalerweise so miteinander verschränkt denkt, oder? Einfach so zum Verständnis. Oder auch zum Teil ist es wahnsinnig intellektuell und dann eben wieder sehr praktisch und wieder sehr so meine grosse Liebe zu meinem Hund und wie wir uns, also so, was irgendwie von ihr jetzt auch nicht erwartet hättest. Aber wenn ich will das mit dem Hund mal lesen, falls ich es mal gelesen habe, würde ich es da wieder erwähnen. Eben dort bin ich dann sehr ambivalent. Also zum einen sehe ich total das Schöne drin und ich kenne auch Hunde, wo ich extrem tolle Begegnungen mit ihnen haben und wo mir einfach Freude machen, wenn ich die sehe und so. Aber gleichzeitig hätte ich meinen Hund immer ein bisschen im Verdacht, eine falsche Freundschaft mit mir zu führen, weil er ja so abhängig ist von mir. Gleichzeitig, das betrifft das Kind, dem bin ich mir auch bewusst. Aber ich merke, wenn so Abhängigkeiten in so Beziehungen sind, was ja auch schnell ist, eben wenn es ja, obwohl, du hast immer Abhängigkeit und Beziehungen, ist immer zusammengedacht.
Ja, ich glaube, also das ist glaub, das, was ich will sagen möchte. Dass es schlussendlich, ich bin jetzt auch zum Beispiel nicht jemand, wo ich habe, also wir haben auch einen Hund daheim, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, wo findet so, ja, ich will jetzt mega viel Haustiere haben. Ich habe aber auch viel mit Menschen zu tun, die zum Beispiel in der Landwirtschaft tätig sind, wo ja dann auch nochmal ein neues Feld aufgeht von, wegen Nutztier und wie leben wir mit unseren Nutztieren zusammen? Wie leben wir mit unseren Haustieren zusammen? Wie leben wir mit Wildtieren zusammen? Schlussendlich geht es für mich mega fest eben darum, dass es kann eine Auseinandersetzung geben kann, also eine persönliche, aber auch eine gesellschaftliche, um eben genau das Verhältnis irgendwie auch zu entdecken und auch dort wie herauszufinden, ja, wie können wir dann ernsthaft gemeinschaftlich leben. Und ich glaube, dort hat mir das Denken von Baptiste Morisot, das ist ein Anthropologe aus Frankreich, der hat ein mega schönes Buch über das Spurenlesen, also Philosophie der Wildnis heisst es, und es geht um die Praxis vom Spurenlesen, eben auch in dem Sinn als eine philosophische Praxis. Und dort kommt, finde ich, so einer von den von der Essenz, wo dort rauskommt, ist, Tiere sind nicht unsere Freunde, aber sie sind auch nicht unsere Feinde. Also so, dass es geht, und sie sind eben auch nicht die, die wir ausbeuten dürfen. Also ich glaube, es ist wie so, mir geht es jetzt, wenn ich jetzt auch da heute zum Thema Utopie und Gemeinschaft und was gibt es da für Anhaltspunkte? Geht es mir eigentlich darum, wie können wir unseren Sinn schärfen für die anderen Lebewesen und eben auch überhaupt nicht nur dir. Du hast jetzt vorhin ja, Pflanzen und nein, du hast Flechten und Pilze angesprochen. Nochmal ein riesiges Thema. Wie leben wir als Menschen oder wie lebe ich als Mensch wie mit diesen Lebewesen an meinem Ort zusammen? Aber was ja heute auch mega spannend ist, durch das viele Wissen, das wir haben, merken wir ja auch oder haben wir auch ein Bewusstsein dafür, was dann unser Leben da für Auswirkungen hat auf andere Lebewesen, ganz an anderen Orten. Und ich glaube, es geht mir wirklich, darum wollte ich aber auch das Heikle ansprechen und die Ambivalenz, die du vorhin aufgebracht hast, die ich wie so finde, ja, genau um das geht es. Und um das geht es nämlich auch in der menschlichen Gemeinschaft.
Absolut.
Also ich meine, wir können ja jetzt auch eben unsere utopische Gemeinschaft gründen, wo wir irgendwie mega genaue, mega klare Ideen haben und wie wollen wir das ganz genau machen. Und wie oft ist es dann schon so gekommen, dass es dann eher in Richtung, auch wieder so ein Reizwort, aber geht es dann irgendwie in eine Richtung Sekte oder auch in der Mega-Abhängigkeiten oder Machtverhältnis, dass dann der eine gehört dann halt den Hof und der andere gehört er nicht und wer muss dann gehen, wenn dann die Gemeinschaft nicht mehr funktioniert und. Ich meine, das ist ja nicht Es ist wirklich auch nicht
zwischenmenschliche Beziehungen sind heikel.
Genau. Und ich glaube, das ist das, was ich irgendwie einfach auch also spannend im wahrsten Sinne des Wortes finde. So, weil es ist eh immer spannend und konfliktuös.
Ja, ja. Was mir extrem dabei in den Sinn kommt, ist der auch viel gebrauchte Begriff, aber mir irgendwie im Moment wichtige von Durchlässigkeit. Um sich können mit anderen Menschen oder Tieren oder was auch immer verbinden. Und mir fällt, wie soll ich sagen, seit ich mich auf das achte, merke ich, wie schlecht mir das eigentlich klingt, durchlässig zu sein. Weil der Schutzpanzer vom Alltag
irgendwie wow, so ein gutes Wort.
So gross ist. Ich habe zum Beispiel.
Genau, kannst du es ein bisschen so, ja, das ein bisschen.
Ich habe letztens eine Inszenierung. Schmücken. Eine Inszenierung, ich glaube zwei Beispiele. Das eine ist, ich habe eine Inszenierung gesehen, wo man in so einem kuscheligen Raum gelegen ist und Naturgeräusche gehört hat. Und sonst ist eigentlich nichts, also du hast nichts gesehen, du hast eigentlich wirklich nur oder primär auf die Geräusche geachtet. Ich tue es auch gerne in die Shownotes. Es ist eine Inszenierung von Dimitri Depero, die im Moment glaube ich, noch läuft, die ich sehr empfehlen kann. Und dort ist mir aber aufgefallen, durch das auf Geräusche achten, wie gerade Geräusche etwas ist, wo ich eigentlich extrem wenig einfach da sitze und mich auf, weißt, so Geräusche auf mich wirken lasse. Ich höre Sachen, ich höre Musik, ich höre Podcasts, so, ich höre. Und sonst sind aber Geräusche eher etwas, was so mich in Alarmbereitschaft versetzt. Ich reagiere eigentlich fast nur auf Geräusche, wenn eines von meinen Kindern schreit oder ich denke, oh, es ist etwas runtergefallen. Was war jetzt das eigentlich? Also so die Sensorik von Geräuschen merke ich wieder, so etwas, das läuft bei mir. Es ist nichts Entspannendes, sondern das läuft so im Unterding mit und gibt den Warnimpuls, wenn es ein Geräusch ist, das mich beunruhigen sollte. Aber es ist nichts, wo ich da sitze und jetzt einfach mache ich den Vögel zuhöre und am Rauschen vom Wind oder so. Das gibt es in meinem Alltag leider fast nicht. Ich bin eingestellt auf ein Auto hupet, es kommt ein Auto. Es sind all die Geräusche, die glaub, mein Leben viel mehr beherrschen. Das hat mich recht erschreckt, weil es für mich wirklich in dem Moment, wo ich nur noch Geräusche gehört habe, ich so gemerkt habe, dass ich am Anfang extrem angespannt war, weil der Modus von Hören einfach kein Entspannungsmodus in dem Sinn ist.
Voll spannend.
Und ich habe also gemerkt, das wäre zum Beispiel ein Anfang von mehr Durchlässigkeit. Von durchschnaufen und können sagen, ich lasse das jetzt einfach auf mich zuplätschern, die Geräusche oder die Sachen, die da kommen. Und gleichzeitig, mein Alltag ist so, dass ich muss auch auf die Warnzeichen hören. Und dort so das Gleichgewicht finde ich gar nicht so einfach. Aber ich finde es spannend. Also irgendwie merke ich ganz häufig für auch alle möglichen Probleme, die ich sehe, komme ich dann darauf, okay, ich müsste einfach einmal mehr durchschnaufen und mich durchlässig dem
es stellen. Es ist mega spannend. Du hast jetzt so einen lustigen Bogen gemacht. Ich bin so fest überzeugt, als du angefangen hast, über Durchlässigkeit zu reden, dass du Durchlässigkeit im Sinn von eben menschlicher Gemeinschaft, so von wegen, mit wem tue ich mich als Gemeinschaft fühle, oder? Ja. Dass ich dort wie durchlässiger werde, so es müssen gar nicht die sein, unbedingt, die genau gleich ticken wie ich oder wo die gleichen Sachen spannend finden wie ich, sondern eben, hey, ich kann auch mit jemandem gemeinschaftlich leben, wo völlig aus einem anderen Universum kommt, aber eben wir teilen vielleicht irgendeinen Raum oder so. Und habe das jetzt so spannend gefunden, dass du dann von diesen Geräuschen redest und auch wieder denkst, ja, Gami, das ist auch wieder... Wir leben auf eine Art auch in zwei Universen. Für mich ist das tatsächlich so eine tägliche Praxis, ist eigentlich so genau die Geräusche. So, okay, ja. Ich gehe vor die Tür und ich weiss, welche Vögel, es ist jetzt ein bisschen anmassend, das so zu sagen, aber ich sage mir, im Gegensatz zu dir, Gami, ich trete vor die Tür und ich weiss, welche Vögel sind gerade rundherum.
Ich bin froh, wenn ich überhaupt höre, dass Vögel da sind.
Also, Lesi hat ja den allerbesten gefunden. Gami und ich waren zusammen im Wald mit dem Kind. Und auf dem Heimweg schaut sie so einen Baum an, nimmt ihr ein Natel für ihn, macht ein Foto mit ihrem App. Ich war schon erstaunt, dass sie so eine App hat.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, und dann sagt sie, ist das ein Buche? Und ich habe wirklich gedacht, wow, Gami, geil. Ein Buche, also das ist ja wie so.
Nein.
Wir leben eigentlich in der Region von unsere Wälder bestehen eigentlich so mehr oder weniger aus Buchen. Das ist eigentlich so
in meiner Welt
der Baum.
Aus Bäume. Bäume, Vera.
So geil. So geil. Nein, genau. Ich habe das jetzt vorhin mega spannend gefunden.
Aber es hängt zusammen.
Die Durchlässigkeit. Ja, ja, völlig. Genau das finde ich super. Es ist genau das.
Weil mein zweites Beispiel ist nämlich
Durchlässigkeit.
Ich gestern mit meinen Kindern auf den Bus gewartet habe und dann ist irgendwie mein Sohn am Billettautomat gestanden, weil er das spannend findet. Und dann ist eine Frau hinter ihm angekommen und ich habe das so aus dem Augenwinkel wahrgenommen und mich so, glaube schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft umdreht und ihm wollen anfangen zu sagen, er soll weggehen, weil ich will sicher ein Billett und wir sind eh immer im Weg. Und die hat mich dann wiederum so ein bisschen schockiert angeschaut und dann dachte ich, Und dann also habe ich mit ihr angefangen zu reden und sie hat dann gesagt, nein, sie will nicht am Billettautomat, aber ob es für mich nicht in, also sie hat mich dann gefragt, ob es für mich nicht in Ordnung ist, wenn sie Kontakt zu meinem Kind aufnimmt. Es war eine Dame, die einfach wollte mit meinem Sohn ein bisschen kommunizieren und ich bin gerade in Alarmbereitschaft. Ja. Wir sind im Weg und sie ist gerade in Alarmbereitschaft. Oh, habe ich eine Grenze überschritten? Weil sie hat mir dann gesagt, viel hätte das gar nicht gern, wenn man mit ihren Kindern redet oder so. Also ich habe es schön gefunden, dass man durch das in ein Gespräch gekommen sind. Aber ich habe so gemerkt, meine erste Erwartung ist eigentlich auch traurig, ist, dass wir jemandem im Weg sind und nicht, dass jemand einfach Freude hat an meinem Kind. Und ihre erste Erwartung ist, dass es nicht willkommen ist, dass sie Freude hat an dem Kind oder ihre Angst. Und ja, ich kann es jetzt nur nicht direkt mit den Geräuschen vernetzen, aber es ist so eine ähnliche Art von in Alarmbereitschaft sein, dass wir sind im Weg, wir haben etwas falsch gemacht. Und das ist wie von beiden Seiten gekommen. Und ja, das habe ich irgendwie auch so gefunden, dass dort müsste doch auch mehr Durchlässigkeit können da sein, weißt du, was ich meine?
Ja, aber auch wieder mega ähnlich wie am Anfang. Ich habe das, also Anfang im Sinne von dieser Situation mit uns und meinen Käfer.
Ich bin nicht durchlässig für deine Käfer.
Nein. Das soll ich nicht mehr sagen. Schlussendlich, mega schön hat die Frau einfach gerade gesagt, um was es ihr geht. Sie hat einfach können ansprechen, ich will gerne mit ihrem Kind in Kontakt kommen. Ist das okay?
Ja.
Mega mutig.
Mega.
Mega cool. Und durch das hat wie können eine Situation entstehen, wo sonst wäre sie gar nicht entstanden. Wenn du einfach dein Kind gepackt hättest und weggelaufen wärst oder sie hat sich vielleicht gerade so, wow, ich schäme mich gerade mega, ich gehe jetzt gerade, dann wäre nichts entstanden. Und so, okay, es war eine ganz kleine Situation an einer Bushaltestelle gewesen und trotzdem voll schön.
Ja, total.
Also ich finde gerade mega so, ja, wirklich gerade so gedacht, so, oh wow, irgendwie, das ist vielleicht auch die Durchlässigkeit, so dass dann auch warnen, oh, jetzt kommt gerade eine komische Situation, aber vielleicht finde ich ja den Mut, und ich meine, eben, wir haben nicht jeden Tag die Energie zum Mut haben. Ja, und dann lässt sich wie etwas aus dem heraus auch entwickeln.
Ja, das stimmt, aber es geht um Mut und Durchlässigkeit, aber natürlich jetzt in dieser Art von Gemeinschaft auch um eine Form von, ich meine es jetzt nicht im meditativen Sinn, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit ist vielleicht das bessere Wort, wo ich merke, wenn ich jetzt auch wieder an mein Quartierbeispiel denke, ist das auch so etwas, wo mir dort auffällt, dass das Vertrauen, glaube ich, auch fest davon kommt, dass man so aufmerksam ist und irgendwie merkt, ah, du hast gerade Stress oder du bist im Garten und du bräuchtest jetzt irgendwie gerade eine Hand mehr. Einfach so, dass dort eine extrem grosse Aufmerksamkeit da ist, die ich mega schön finde. Dass man wahrnimmt, was beim anderen gerade ist und ob der etwas könnte brauchen, oder?
Ja, ich habe da das eine, wie ja dann eben bei der Donna Haraway beim Durchblättern und bei mich vorbereiten auf die Sendung, bin ich dann bei dem Kapitel eine neugierige Praxis hängen geblieben, wo sie eigentlich über den, ich sage jetzt mal, das ist eine Freundin von ihr, ich weiß nicht, ob das so ist, aber es tönt dann so, als wären sie Freundinnen, wo sie über Vinciane Despre schreibt und das ist Professorin für Wissenschaftsphilosophie aus Belgien. Und sie forscht auch zum Thema, wie machen WissenschaftlerInnen ihre Studienobjekte interessant. Mm. Und in diesem Kapitel beschreibt Donna Haraway, wieso oder was dann für sie eben die neugierige Praxis ausmacht. Und eben, es geht jetzt im Kapitel an sich um Forschung, um wissenschaftliche Forschung. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, eigentlich passt es mega gut jetzt zu all unseren Aspekten, von wegen, was könnte denn in Gemeinschaft, in dieser Achtsamkeit, wie du es jetzt vorhin beschrieben hast, was könnten so ein bisschen Anhaltspunkte sein? Wie könnten wir uns eigentlich, ob wir jetzt den Amseln in unserem Garten uns zuwenden oder dieser Frau an der Bushaltestelle, ist wie so ein Parameter wäre Höflichkeit. Also eine Art, und das ist auch wieder das, wenn ich am Fuchs nachgehe, versuche in einer Art Besucherinnenhaltung zu sein und mir bewusst zu sein, ich gehe jetzt gerade ins Territorium von jemand anderem rein. Und dort braucht es auch einfach, vielleicht braucht es auch mal Zurückhaltung. Vielleicht braucht es mal ein, ah ja, ich glaube, ich gehe jetzt wieder. Das braucht es auch, wenn ich bei jemandem in meinen Garten reinlatsche und merke, die Person ist gerade mega ruhig für sich am Gärtnern und strahlt jetzt überhaupt nicht aus, dass sie gerade von mir aufgescheucht werden. Also Höflichkeit. Das Zweite wäre, gute Fragen stellen. Eben lieber mal einmal mehr nachfragen, oh, ich würde gerne mit ihrem Kind in Kontakt kommen. Ist das okay? Dort ist es jetzt auch mehr um die neugierige Praxis gegangen, eben so sich auch überlegen, was könnte ich jemandem für eine Frage stellen, dass die Person dann auch Lust hat, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und das braucht ja dann auch wieder recht viel Empathie. Also gerade vor allem, wenn ich mit Leuten schwätze, die nicht unbedingt eh schon meine Kollegen sind. Und das Dritte war noch das Offenhalten von Möglichkeiten. Also dass man nicht davon ausgeht, dass es eh schon klar ist, wie dann die Situation sich wird entwickeln.
Ah, spannend.
Ja. Sondern, dass man auch eben dort so Durchlässigkeit, Offenheit für, hey, wer weiß, vielleicht kommt es am Schluss ganz anders aus, als dass ich gedacht hätte.
Das finde ich, das finde ich einen wichtigen Punkt, den ich immer wieder merke beim Thema Durchlässigkeit. Also finde ich super, dass du den noch bringst, weil das zum Beispiel, also einfach kann ich es festmachen beim Regieführen, ist das für mich total wichtig. Weil einerseits muss ich die Fäden in der Hand haben. Ja. Das wird wie von mir, das ist meine Aufgabe. Und gleichzeitig habe ich den Anspruch auf mich, dass ich genug offen bin, von was kommt von meinem Team, was entsteht in dem Moment, um das mit aufnehmen. Und dort so die Balance haben in der Vorbereitung, das betrifft eigentlich auch ein bisschen unseren Podcast, in der Vorbereitung, wie viel habe ich mir aufgeschrieben, habe ich festgesucht, bin ich vorbereitet und auf dem Punkt. Und wenn du das zu fest machst, dann kommst du irgendwie...
Dann müssen wir ein Interview machen oder ja. Du musst jetzt einfach erzählen und ich stelle dir Fragen oder so.
Ja, dann haben wir irgendein Skript und dann...
Genau, das haben wir nämlich nicht.
Das haben wir nicht.
Gar nicht.
Falls das jemand noch nicht gemerkt hat. und ja, dort Balance finden von nicht verloren sein oder jetzt eben gerade in der Regieposition ist gerade darum ein gutes Beispiel, weil ja dort wieder Erwartungshaltung ist, dass ich nicht verloren bin. Ja. Sonst fällt es weniger auf. Und gleichzeitig auf alles können eingehen, das finde ich eine super spannende, aber ja, eine Herausforderung.
Kann man sagen, es ist eine Lebensaufgabe.
Es ist eine Lebensaufgabe. Und vielleicht betrifft das aber, wenn du es erlebst, komme ich zum Schlusswort, betrifft das Suchen nach Utopien, weil das auch eine gewisse, soll ich sagen, Durchlässigkeit verlangt, dass man merkt, ah, vielleicht könnte man das auch anders machen. Und gleichzeitig aber auch so etwas festhalten, dass man es dann auch anders macht oder das auch verfolgen als Idee.
Ja.
Vera, wo stehen wir? Anfangsjahr.
Wir stehen Anfangsjahr, genau. Und zwar sind ja jetzt einfach alle, also für mich sind gefühlt so, alle Viertige sind jetzt einfach mal vorbei. So.
Dazu möchte ich etwas sagen.
Okay.
Zum Thema Viertig und wo wir stehen. Ich finde jedes Jahr wieder, eigentlich müsste die Viertig im Januar sein. Weil der Dezember ist der Anfang vom Winter, den halte ich noch aus. Dann finde ich es noch schön, es wird kuschelig zu Hause. Und, so. Und dann fährt man schon das ganze Ding mit Kerzli und Glitzer und so, führt man schon, und Feuerwerk sogar, führt man alles schon im Dezember ab. Und dann steht man im Januar, der ganze Zauber ist schon vorbei und man weiß, man hat einfach noch Scheiß 2 bis 3 Monate vor sich, wo es kalt und dunkel ist und es ist nichts mehr mit Glitzer und Kerzli und Singen. Und ich könnte gut den Dezember-Tour noch nicht haben und dann im Januar anfangen mit Adventskalender und mich freuen. Und dann wäre das Ganze durch und dann hätte ich nur noch den Februar, wo kalt ist, und das ist dann wie absehbarer. Das wäre mein Vorschlag von der Jahresaufteilung.
Ja, das ist jetzt aber utopisch.
Ja.
Ist noch spannend, ich habe irgendwie gemeint, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir beide gerne Winter haben, und ich merke auch, diesen Winter finde ich echt nicht so cool.
Ich habe immer gerne Winter gehabt, bis ich Kind hatte.
Okay, ja. Ja, mit all diesen blöden Händchen.
Ja, ich finde es kuschelig, die Hause und Tee trinken. Das könnte ich muss über, du weißt ja, ich muss nicht aus dem Haus, darum finde ich Winter eigentlich eine gute Sache. Aber mit dem Kind nicht aus dem Haus oder mit dem Kind und Winter aus dem Haus ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, nein, ich verstehe das. Ich habe das auch so ein bisschen. Ich finde auch so, eben, wir stehen jetzt wie nach diesen Viertag und es ist immer auch so ein bisschen eine harte Landung. So dass, okay, jetzt sind noch. Letztes Mal haben wir es noch von der Rauhnacht gehabt. Eben die Rauhnacht, das habe ich jetzt noch mal mega spannend gefunden. Das habe ich vorher nicht gewusst. Wenn man 12-mal einen Mondmonat rechnet, dann kommt man auf ein Jahr von 354 Tagen. Das sind 12 Mondmonate. Mhm. Also 12-mal mehr oder weniger 28. Und dann hat man ja irgendwann hat man auf Sonnenjahr umgestellt. Mhm. Und ein Sonnenjahr hat 365 Tage. Und das heisst, es sind genau die 11 Tage und 12 Nächte, die tatsächlich nicht existieren, wenn man im Mondmonat rechnet.
Also und sind das die eigentlich im Januar?
Nein, das habe ich, die könnten ja dumm gesagt jeden Monat sein. Aber es sind, die Rauhnächte sind einfach wie so, denen sagt man so, das sind so die Nächte dazwischen. Und tatsächlich, ich habe jetzt die Rauhnächte nicht mega zelebriert, aber ich weiss tatsächlich einmal über Weihnachten und Neujahr nicht, zum Beispiel, welcher Wochentag das ist. Das geht völlig irgendwie unter. Und das habe ich wie, ist mir wie noch mal so, habe ich noch mal gemerkt, das ist eigentlich wie, nebst all diesen Viertig gibt es ja eben dann auch noch die Rauhnacht, wo tatsächlich einfach irgendwelche dazugestopften Nächte sind, wenn man eben vom Mondjahr eigentlich in ein Sonnenjahr wird gelangen. Und jetzt sind wir einfach da im Januar und merken aber trotzdem schon ein bisschen, also ich habe ein kleines Terrasse bei meinem Zimmer und nur wirklich in den paar längsten Nächten, also in diesen Tagen mit den meisten Nachtstunden, geht bei mir wie die Sonne so auf, dass ich dann aus dem Zimmer raus eigentlich die Sonne gesehen aufgehe. Und schon jetzt wandert eigentlich der Sonnenaufgang wieder Richtung Osten. Das heisst, schon jetzt merke ich, wie, aha, es ist sich schon wieder in die andere Richtung am Verschieben. Mm. Und ich finde schon, dass man mega merkt, obwohl es jetzt auch noch eine lange Zeit ist, bis es dann wirklich Frühling ist, aber ich finde schon, dass man es merkt, dass es eine andere Stimmung ist, als eben zum Beispiel im November, Dezember, wo alles immer noch dunkler und noch dunkler und noch dunkler wird. Ja, und von wegen Offenhalten der Möglichkeiten, ich habe seit ein paar Tagen beobachte ich ein Rotschwänzli bei uns und Rotschwänzli kommen eigentlich erst im März wieder zurück von der grossen Reise.
Oh.
Und offensichtlich hat es jetzt ab und zu auch Rotschwänzli, die finden, ja gut, also wenn es da nicht mehr richtig Winter wird, dann bleiben wir oder wir kommen früher zurück. Das finde ich einerseits auch ein bisschen beunruhigend natürlich, weil ich schon ehrlich gesagt davon ausgehe, dass es mit der Klimakrise zu tun hat. Aber andererseits habe ich mich auch sehr gefreut, weil Rotschwänzli sind eigentlich so ein bisschen solche von meinen Lieblingsvögeln. Und eben sind für mich auch die Frühlingsbringer. Darum Frühling steht schon fast vor der Tür. Thank you.
Flirren ist ein Podcast von der Vera und der Gami, aufgenommen in Winterthur, mit Musik von Mai Kung Fu und technischer Unterstützung von Domi Schreiber.